Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 6. August. Aus Bern direkt zugeschaltet ist mir der Kasper Schwarzenbach. Hallo Kasper.
Hallo Cami.
Mein Name ist Cami Lotte und wir reden heute über die wichtigsten Themen vom Tag hier bei Bern einfach. Und starten müssen wir mit dem Daniel Josic. Der macht nämlich von sich zu reden in einem Podcast. Kasper, was können wir da erzählen?
Ja, ganz genau. Der Ständerat aus dem Kanton Zürich, ehemals von der SP, aktuell ist er parteilos, weil seine Partei ihn ja trotz mehreren Glanzresultaten nicht nochmal möchte aufstellen. Er hat kürzlich schon mit der Weltwoche geredet und ist jetzt im Podcast von der jungen SVP vom Kanton Zürich auftreten. Und dieser Podcast hat es wirklich in sich. Ich würde sagen, der Titel passt sehr gut, nämlich «Daniel Josic bricht sein Schweigen».
Ja, es ist wirklich schon etwas, weil ich hatte den Eindruck gehabt, seit die Pressekonferenz war, wo er angekündigt hat, dass er aus der SP austritt, nachdem er ja bei der Delegiertenversammlung eben nicht wieder zum Ständeratskandidat von der SP erkoren worden ist, war es relativ ruhig gewesen. Und jetzt eben ein das mediale Comeback, du hast gesagt, Weltwoche, und eben jetzt auch in dem Podcast.
Genau, und dort, in diesem Interview redet er wirklich über ganz viele sehr interessante Sachen. Die Linken machen so ein bisschen die Faust im Sack, weil er jetzt da Themen anspricht, wo sich normalerweise Leute von links nicht getrauen, das anzusprechen, offenbar. Gegenüber 20 Minuten erklärt Cedric Wermuth, dass man das zur Kenntnis nehmen. Mehr sagt er nicht dazu. Und da reden sie unter anderem über die Jusoifizierung der SP. Dort betont der Herr Josic zum Beispiel, dass das ganze Spitzenpersonal, also die bekannten Gesichter von der SP, Cedric Wermuth, Matteo Meier, Fabian Molina, Tamara Funicello und nur ein paar Namen zu nennen, das sind alles, Zitat, «Best Friends aus Juso-Zeiten». Und die Jusoifizierung, die führe ich dazu, dass man die ganze Partei probiere, so ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Kritisiert der Daniel Josic sehr stark. Sie reden zum Beispiel aber auch über die Migrationspolitik, wo er auch hart ins Gericht geht mit seiner eigenen Partei. Er sagt eigentlich in einer Nutshell, dass alles, was mit dem Thema Ausländer zu tun hat, dürfen wir dieser Partei gar nicht kritisieren.
Es ist schon speziell, wenn ich mal über die Juso-Frage auch redet, oder? Das wird ja auch in anderen Medien ist das schon kritisiert worden, dass man das wirklich sieht. Ich würde sagen, fast am stärksten von all diesen Jungparteien, die wir haben, dass die Juso Kaderschmiede ist für eine SP-Politkarriere. Wer nicht in dem Konstrukt gross geworden ist, hat eigentlich gar keine Chance. Eben, wenn man sich auch die Werdegänge anschaut, die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Wo man auch, das ist per se ja nicht schlimm. Das Problem ist einfach, wenn man sich als Arbeiterpartei sieht und genau weiss, was ist das Problem in der Schweizer Politik. Es hat zu wenig Leute, die einen normalen Job haben, die nicht Juristen sind zum Beispiel oder irgendwie auch schon vorher in einer Verwaltung oder sonst etwas geschafft haben. Es hat zu wenig einfache Leute. Und die sollte man ja eigentlich als SP reinbringen, auch wegen der Nähe zu den Gewerkschaften, die man immer hat. Aber das ist ja das, was nicht passiert. Es sind immer mehr Juso-Leute, die nur Juso-Karriere gemacht haben, wenig Arbeitserfahrung haben, Studium, wenn überhaupt, fertig gemacht und dann aber auch bei NGOs oder Gewerkschaften einfach ein Pöstchen gehabt. Und ich glaube, ihn hat das wirklich auch aufgeregt, dass eben zum Beispiel sein Flügel, den er hatte, ja, der liberal, sozial, dann plötzlich keinen Platz mehr drin hat. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz viele Mitglieder der SP wahrscheinlich auch so sehen.
Genau, also er kritisiert da zum Beispiel, dass sein Flügel keinen Platz mehr hat in der Partei, aber dass gleichzeitig zum Beispiel eben die Meinung immer weiter verbreitet sei, dass man kriminelle Handlungen vornehmen darf, wenn man Recht hat. Und da sagt er, da nimmt kein Blatt vor das Maul und sagt, das erinnert ihn an die Terroristen von der Roten Armee-Fraktion. Und jetzt zum Beispiel, ich habe das vorhin ein bisschen vorgegriffen, auch eben im Bereich Ausländer- und Migrationspolitik, da darf man offenbar Probleme nicht ansprechen. Und er sagt, wir müssen offen sein gegenüber Migranten und Migrantinnen, aber wir müssen auch kritisch dürfen ansprechen, wenn es Probleme gibt. Weil sonst verlieren die Leute das Verständnis für die Politik, aber vor allem auch die Akzeptanz für die Migrationspolitik.
Etwas, was ich wirklich spannend finde, was du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, oder? Das Thema von, man tut Gesetzesverstöße oder rechtfertigen. Sei es jetzt zum Beispiel bei der Hausbesetzung. Ich war mit dem Daniel Josic mal beim Tag täglich, wo es in Zürich eine linksextreme Demo hatte. Es ist ausgeartet. Man hat den Polizeileiter mit Eisenstangen ja verprügelt. Dutzende Geschäfte zerstört. Ich selber bin ja eingekesselt worden in einem Döner an der Langstrasse. Also auch besser vor einem Freitagnachmittag. Und kein anderer von der SP war bereit, mit mir in die Streitgespräche zu gehen, tagtäglich. Alle von der SP haben sich geweigert, als wir angefragt haben. Man wollte nämlich nicht anstehen und das verurteilen und sagen, es sind Rechtsverstöße. Das ist eine illegale Demo. Man macht Sachbeschädigungen und es gibt keine Rechtfertigung. Und da merke ich auch ihm, dass er wirklich Wert auch vertritt und sagt, hey, es gibt demokratische Grenzen, die wir gesetzt haben, wenn der Rechtsstaat, wenn der Rechtsrahmen. Und an den gibt es sich zu halten. Auch wenn, ja, man meint, die Ideologie sei die gut und die richtig. Und das, finde ich, wird er auch wieder ganz viel in der SP können ansprechen mit dem.
Genau, ja. Also er ist da halt eben gegen die Meinung, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Ganz interessant, sicher auch aus unserer Perspektive, ist auch, wie er über Beat Jans redet. Also da betont er zum Beispiel, dass er an Beat Jans schon x-mal versucht zu erklären, dass es nicht reicht, wenn er die Probleme, die es eben im Bereich, gerade im Bereich Migrations- und Asylpolitik gibt, wenn er die einfach sich verweigern und einfach so tut, als gäbe es die Probleme nicht. Die Bevölkerung sei offensichtlich der Meinung, dass es Probleme gibt. Das zeige ich auch das Resultat bei der Abstimmung über 10 Millionen Schweiz. Er hat sich bei dieser Abstimmung einen Gegenvorschlag gewünscht, weil viele sind einfach mit diesem konkreten Mittel nicht einverstanden gewesen. Und der Jans, da sage ich einfach, es gäbe gar kein Problem. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Der Daniel Josic sagt wirklich, er hat am Jans schon mehrmals gesagt, dass er eigentlich, also der Beat Jans, sei der beste Wahlkämpfer für die SVP.
Und jetzt zeigt sich oder wieder das Gespür. Amix ist es fast besser, um die Leute zu überzeugen, wenn du jemanden hast, der eben nichts macht und der eben Probleme nicht anerkennt und Probleme auch nicht möchte. Ja, beheben oder dann, was der Beat Jans auch oft macht, sind ja Vorschläge bringen, dass er Lösungsvorschläge hat, eben wie die 24-Stunden-Verfahren, wo glaube ich immer noch, ich glaube 41 Tage sind es aktuell oder vielleicht 28, eben die Vorasylverfahren, wo wir gestern darüber geredet haben, wo es auch noch nicht gibt, eben die Auswertung der Handydaten gibt es auch noch nicht und das natürlich. Das ist der Nährboden für all die, die sagen, es muss endlich im Asylwesen, in der Ausländerfrage etwas gehen. Und du hast einen, der inkompetent wirkt. Ich bin, also Daniel Josic, finde ich, er hat das Gespür in dieser Sendung, für was die Leute aufregt.
Mhm, genau. Und er sagt das auch, also wenn es da andere Parteien gibt, die so ein bisschen das Gespür auch hätten, dann könnte man der SVP den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich glaube, er würde sich wünschen, dass das passiert. Ein anderes Thema, das er anspricht, das ich auch sehr interessant gefunden habe, auch etwas, was wir hier auch schon besprochen haben, ist die sogenannte einseitige pro-islamische und pro-palästinensische Haltung von der SP. Also sie reden da über das zusammen mit der Elena Wild und dem Cyril Huber übrigens, sind das von der jungen SVP, reden sie über das Thema Islamo-Gauchisme und das sei sehr weit verbreitet in der SP und es gäbe einen blinden Fleck für die gravierenden Probleme, die der radikale Islam mit sich bringt. Der Daniel Josic sagt ganz klar, Terrorismus heutzutage sei vor allem islamistisch. Und er plädiert in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch für die Ausbürgerung vom Messerstecher von Winterthur. Einerseits habe ich diesen Mann sind ja offensichtlich nicht gut integriert, also habe ich diesen Mann hätte ich gar keinen Pass sollen haben. Und er betont aber auch, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe im Recht, um so jemandem den Pass wieder wegzunehmen. Und der Nesib D., der sollte jetzt, sagt er, so lange wie möglich ins Gefängnis und er das Land müssen verlassen.
Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, oder die Frage der Ausbürgerung. Weil, wenn man sich zum Beispiel auch den Mario Fehr anschaut, wo ja auch mal bei der SP war und wirklich in dem Sinne die gleichen Probleme oder sehr ähnliche Probleme gehabt wie der Daniel Josic, wo man auch immer angegriffen hat, sich ja auch auf die Position stellt, man muss schauen für die Ausbürgerung. Und er fordert auch zum Beispiel bei dem Jugendstrafrecht härtere Strafen. Er redet von Terror und geht da eine sehr, sehr harte Linie vor, wo in dem Sinn die SP sich nicht damit identifizieren kann. identifizieren. Aber ich doch davon überzeugt bin, dass das bei dem, was du sagst, zu diesen alten Sozialdemokraten, dass das sehr, sehr gut ankommt. Weil da ist auch eine Grenze für die überschritten. Und darum, ich sage, meine Prognose für die Ständeratswahlen. Ich bin davon überzeugt, wenn Mario Fehr kann Regierungsrat werden, Mehrheiten gewinnen im Kanton Zürich, kann das auch Daniel Josic, der seit, ich glaube, 2015 bestgewählter Ständerat ist, immer Glanzresultate gemacht hat und ich als SVP, ich kann sagen, auch bei uns sehr beliebt immer wieder war, obwohl er manchmal sehr unangenehm kann sein in den Diskussionen. Darum glaube ich, er hat gute Chancen.
Ja, ich denke das auch. Und nach diesem Interview würde ich sagen, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er nochmal gewählt wird. Also ich finde das durchaus, er hat da gezeigt, dass er sehr interessante Ansichten hat und dass er eben nicht einfach Standard-SPler ist, wo all die Probleme, die wir jetzt gerade besprochen haben, die Teil von diesen Problemen ist. Aber also auf jeden Fall, hört diesen Podcast, er ist gratis verfügbar auf YouTube.
Und wirklich sehr
hörenswert. Ja. Genau, wir verlinken ihn in den Show Notes. Und wenn ihr keine Zeit habt, für die eineinhalb Stunden hören, dann lest zum Beispiel den Artikel von Stefan Lanz bei 20 Minuten. Der ist auch sehr, sehr eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Daniel Josic redet ja über das eine Problem, das ist die Ausländerfrage und um die geht es auch im zweiten Thema. Und zwar sind Zahlen draussen von der Nachabstimmungsbefragung, die GFS Bern durchgeführt hat. Und bei der NZZ hat man sich vor allem so ein bisschen auf das eine Thema konzentriert. Wir wollen zwei, drei Sachen durchgehen. Kasper, was hat man dort so ein bisschen mal angeschaut, ganz einfach in Prozent, wo man kann sagen über die keine 10 Millionen Schweizer Initiativen.
Ja, genau. Also da gibt es zwei interessante Artikel bei der NZZ. Der eine ist so ein Datenartikel von Nikolai Telitz und das andere ist ein Interview von der Christina Neuhaus mit der Studienleiterin Corina Schena von GFS Bern. Und es geht eben um die Vox-Analyse. Und da zeigt, offenbar haben Einbürgerte und gebürtige Schweizer mit Migrationshintergrund die Initiative deutlich stärker abgelehnt als Schweizer ohne Migrationshintergrund. Und zwar konkret sieht es so aus, Einbürgerte haben mit 66% Nein gesagt, gebürtige Schweizer mit Migrationshintergrund mit 65% Nein und Schweizer ohne Migrationshintergrund nur mit 51%.
Das ist so ein die Zahlen. Ich habe damit gerechnet, dass das Ganze kommt. Vielleicht noch das zweite Finding, das man auch sieht. Jüngere und gut Ausgebildete, die haben auch eher Nein gestimmt. Alles wenig überraschend in dem Ganzen. Was wir wie nicht vergessen dürfen, ist ja wie eine rein deskriptive Statistik. Also man hat sich einfach ein Sample angeschaut und dann eben mit diesen Fragen können die Zahlen rausnehmen und wirklich da die Verteilung so zeigen. Jetzt ist aber wichtig, man muss, wenn man wirklich so Aussagen machen will, auch auf den Effekt schauen. Oder hat der Migrationshintergrund wirklich einen Effekt darauf, wie ich tatsächlich abstimme? Und das ist ja das, was ich diese Woche schon mal angesprochen habe. Das ist eben nicht wirklich der Fall. Weil wenn man sich das anschaut, oder, den Effekt vom Migrationshintergrund, dann ist es eben so, dass der wie weggeht. Das, was entscheidend ist, ist eben die Parteibindung. Oder? Und wenn du dann Leute anschaust von der gleichen Partei, die gleiche Parteibindung haben, dort spielt der Migrationshintergrund gar keine Rolle mehr. Und das ist ja wirklich das, was man spannend findet und dann eben auch reinpasst, oder? Du hast es auch angesprochen. Nur weil man einen Migrationshintergrund hat, heisst das eben nicht automatisch, dass man links ist oder dass man pro Einwanderung ist oder pro, sagen wir, lasche Regeln in der Ausländerpolitik, im Strafrecht, das alles.
Genau, also wichtig ist vor allem die persönliche politische Einstellung. Das betont eben auch die Studienleiterin im Interview mit der Christina Neuhaus. Menschen mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Also wir können jetzt nicht echt sagen, dass die SP alles wird abräumen, wenn die mehr würden abstimmen oder wenn mehr Leute eingebürgert werden. Sie sagt, auch unter Menschen mit Migrationshintergrund gibt es viele, die bürgerlich oder rechts wählen. Und es gab zum Beispiel auch gerade bei den, das war auch interessant gewesen, bei den jungen Männern gab es auch ein sehr grosses Potenzial, weil die haben verhältnismässig eher tiefe Stimmbeteiligung und sehr starke Sympathien mit der SVP. Also es ist da noch sehr viel unangezapftes Abstimmungs- und Wählerpotenzial vorhanden für alle Seiten.
Was noch spannend ist, sie spricht, glaube ich, auch im Interview wird ja auch angesprochen, wie es grundsätzlich darum geht, ob man Bevölkerungszuwachs, ob man den soll begrenzen. Was sagt sie dort dazu?
Ja, genau. Das ist sehr interessant. Also 91% von denen, die Ja gestimmt haben, sind der Meinung, die Bevölkerung müsse begrenzt werden. Das ist jetzt soweit überhaupt keine Überraschung. Aber 54% von allen, und das, obwohl die Initiative abgelehnt ist worden, sind auch dieser Meinung. Also die Stimmbevölkerung hat auf eine Art der SVP Recht gegeben, aber sie sind mit dieser spezifischen Lösung nicht einverstanden gewesen.
Es ist wirklich so wie der Klassiker, das Rezept stimmt nicht. Und darum jetzt muss man sich überlegen, wieso das Rezept so wichtig ist. Denkt an die 13. AHV. Dort hat man es ja umgekehrt gemacht. Man sagt, man will eine 13. AHV. Leute haben nicht genug von der AHV. Es gibt viele Rentner in Armut. Finden wir gut, aber dort wird eben nicht über das Rezept geredet. Und jetzt haben wir den Gugus, dass die Initiative angenommen wird. Wir haben kein Rezept, haben Stand jetzt. Und jetzt sieht man, wie wichtig das Rezept eben in einer Abstimmung kann, doch der entscheidende Kipppunkt sein. Weil plötzlich muss man darüber reden, was heisst das denn?
Genau. Also eigentlich ist es ja begrüßenswert, dass man quasi eine konkrete Lösung hat vorgeschlagen und die Bevölkerung hat über etwas Konkretes abstimmen und nicht einfach über eine Idee, wenn man so will. Aber jetzt in diesem Fall ist das offenbar der SVP so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil die Studienleiterin sagt, der Problemdruck, der werde von links bis rechts geschehen. Es ist einfach die vorgeschlagene Umsetzung, wo die Initiative ist, hat an der Urne.
Wir kommen zum nächsten Thema, und zwar heute haben wir einen Held des Tages. Kasper, wer ist unser Held?
Ja, der Held des Tages, der Artikel hat der Alex Reichmuth geschrieben, und der Held des Tages ist der Erich Vogt. Das ist der neue Präsident vom Organisationskomitee vom Seenachtfest Rapperswil-Jona. Und der macht etwas, das leider in den Medien oder offenbar in den Medien sehr umstritten ist. Er hat nämlich angekündigt, dass es am Seenachtfest am Wochenende das grosse Highlight vom Fest, das Feuerwerk, wie geplant soll stattfinden. Und zwar am Freitag und am Samstag. Am 1. August hat es im ganzen Land kein Feuerwerk gegeben, weil es echt zu trocken ist. Und in einem Meinungsbeitrag auf der Seite des Tagesanzeigers zum Beispiel wird der Entscheid, dass man jetzt das Feuerwerk trotzdem möchte, durchziehen möchte, wird scharf kritisiert. Dort schreibt die Autorin unter dem Titel «Auf dem Zürichsee böllern, während halb Europa gegen Waldbrände kämpft. Das ist verantwortungslos.»
Ja, es ist wirklich, die Medien sind ein bisschen auf Suche nach Leuten, die noch das Feuerwerk machen. Es ist zwar nicht ganz richtig, dass es kein Feuerwerk gegeben hat. Bei Tele Zürich hat man allgemein gefunden. Ich glaube, in Nidwalden, wo ein Feuerwerk gemacht hat und die Leute hatten mega Freude gehabt. Aber der entscheidende Punkt ist, oder? Er leitet das. Er muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich bin sicher, dass er Leute hat, die ihn auch gut beraten aus der Vergangenheit. Und er steht zu seinem Entscheid, egal wie sehr jetzt die Medien auf ihn einpochen und ihn wahrscheinlich noch verantwortlich machen, wenn es irgendwo im Kanton St. Gallen einen Busch brennt. Darum muss ich sagen, so Menschen, die braucht es. Die braucht es in der Politik, die braucht es in den öffentlichen Positionen. Die anstehen und zu ihrem Entscheid stehen. Man kann den gut oder schlecht finden, aber es war keine Windfahne. Und darum wünschen wir allen in Rapperswil-Jona am Wochenende ein ganz, ganz schönes Feuerwerk.
Jawohl.
Dann gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Sachen rausgesucht, und zwar Staatsausgaben. Kasper, du hast dir angeschaut, die Zahlen von Facts for Future. Das ist eine Webseite, die immer neue Facts präsentiert und euch wirklich erklärt, wie kommt man zu diesen Zahlen. Und es sind wirklich Sachen, die einem überraschen, die man sich gar nicht so gedacht hat. Und die haben jetzt etwas gemacht zu den Staatsausgaben. Was ist dort rausgekommen?
Genau, also ich habe da gestern einen kurzen Artikel dazu geschrieben, den könnt ihr auf nebelspalter.ch nachlesen. Aber die Arbeit, die hat wirklich die unabhängige Datenplattform Facts for Future gemacht. Sie können anhand von Zahlen von der Finanzverwaltung, also Zahlen vom Bund selber, können zeigen, dass zwischen 2008 bis 2023, also innerhalb von 15 Jahren, sind die Staatsausgaben über alle Ebenen, also Bund, Kanton, Gemeinde und die öffentlichen Sozialversicherungen, von 190 auf 240 Milliarden Franken pro Jahr gestiegen. Das ist eine Zunahme um 26%. Pro Kopf bedeutet das, dass der Bund im 2008 hat er 24'700 Franken pro Jahr pro Kopf ausgegeben und im 2023 schon 26'800 Franken. Das ist eine Zunahme um 9%.
Und es sind wirklich Ausgaben, oder muss ich mir denken, der Staat selber, der hat ja gar kein Geld. Und die Erwartung ist ja schon da, wenn man sagt, wir befinden uns mit dem Bundeshaushalt in einer Krise, es fehlt Geld für die grundsätzlichen Aufgaben, wie zum Beispiel die Armee, wo wir jetzt über Mehrwertsteuererhöhungen müssen diskutieren. Man hat ja wirklich mit der Expertengruppe GAIA auch das wirklich mal angeschaut, wo kann man sparen im Bundeshaushalt, wo ist das Potenzial da. Und wenn man sich dann wirklich da die Zahlen anschaut, haben wir das Gefühl, hat denn irgendjemand in den letzten Jahren überhaupt angeschaut? Weil auch beim BAG, du hast das im Artikel rausgestrichen, hat man ja in der Corona-Pandemie aufgestockt, ist aber nie mehr zurückgekommen auf ein Niveau. Also dort habe ich das Gefühl, ist der Sparkurs wie noch nicht angekommen.
Genau, ja, das ist auch, das heisst, hat auch Fact for Future in diesen Zahlen können zeigen. Es hat so einen Knick während der Pandemie und es ist dann zwar wieder ein bisschen runter, aber nie mehr auch nur ansatzweise auf das Niveau, das es vor der Pandemie hatte. Ich habe das im Artikel, beschreibe ich das als sogenannten Ratchet-Effekt. Also, das kennt man vielleicht, das Werkzeug, die Knarre, oder? Also, die Staatsausgaben, die gehen nur in eine Richtung und in die andere Richtung dreht, da blockiert es. Es geht immer nur aufwärts. Und interessant ist vor allem auch, wo dieses Wachstum dann stattfindet. 92% von dieser Zunahme von 190 auf 240 Milliarden, 92% davon ist nämlich in drei Bereichen: soziale Sicherheit, Bildung und Gesundheitswesen. Und mehr als die Hälfte von diesen 92% ist allein im Bereich soziale Sicherheit. Also es ist AHV, IV, Sozialhilfe, Asylwesen, Kranken- und Unfallversicherungen und Familienzulagen.
Und jetzt kann man sich ja einfach mal eins und eins schon nur zusammenrechnen, wenn man die soziale Sicherheit anschaut. AHV, müssen wir die 13. AHV lösen, das Problem. Bei der IV fehlt das Geld auch. Sozialhilfe will man gar nicht ansprechen, weil wir denken an all die Ukrainer, die ja in die Schweiz gekommen sind und jetzt dann das Anrecht haben auf einen höheren Sozialhilfesatz wie Schweizer, aufgrund der Dauer, wo sie schon da sind. Das Asylwesen ist auch wirklich ein Faktor, der ja immer grösser wird. Das ist ja so. Und dann Krankenversicherung. Ich meine, hat es jemals, seit wir uns gesagt haben, es wird für alle günstig, und ich glaube, das war ja Ruth Reifuss, ist es runtergegangen? Nein, es nicht. Meine Krankenkasse läuten mir jetzt schon an, um mich darüber zu informieren. Es wird teurer. Und ob ich mir überlegt habe, ob ich da Anpassungen machen will, irgendwann mal geht am Staat der Köln von anderen Leuten aus, habe ich das Gefühl. Aber leider bei uns eben noch nicht. Darum kann man sich, macht man das?
Ja, bei uns ist offenbar noch viel Geld da, aber es zeigt eine falsche Prioritätensetzung und es zeigt, dass halt wirklich der wirkliche Sparwille, der scheint nicht vorhanden zu sein.
Lassen wir uns noch zum letzten Thema kommen, und zwar ist dort eine Forderung reingekommen, das war bei now.ch. Und zwar geht es um die Abstimmungen, die eben abgelehnt werden. Und der Fabio Regazzi, der Mitte-Ständerat zum Tessin, möchte eben wirklich dagegen vorgehen, dass es eben nicht so viele Abstimmungen gibt mit Vorlagen, die dann eben sehr, sehr hoch abgelehnt werden. Was schlägt er vor?
Genau, er schlägt vor, dass falls die Vegan-Zwang-Initiative, so wie sie von den Gegnern genannt wird, die Ernährungsinitiative, falls die am 27. September mit weniger als 40% runterfällt, er geht davon aus, sie fällt runter, dann möchte er einen Vorstoss einreichen, dass Initianten künftig für einen Teil der Kosten von einer Volksabstimmung müssen selber aufkommen, wenn sie weniger als einen bestimmten Ja-Stimmen-Anteil erreichen. Ihm schwebt eben so einen Anteil von 40% vor. Der Grund für das ist, Volksabstimmungen sind teuer. Die Bundeskanzlei hat gegenüber dem SRF mal vorgerechnet, dass es etwa 7,5 Millionen Franken kostet pro Abstimmungssonntag. Und bei 4 Abstimmungen im Jahr wären das etwa 30 Millionen pro Jahr.
Und jetzt wirklich noch kurz, weil ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Ich verstehe den Fabio Regazzi. Ich verstehe ihn wirklich, dass es irgendwie frustrierend ist, wenn immer wieder fast die gleichen Abstimmungen an die Urne kommen und es wird abgelehnt. Aber man muss immer daran denken, das Vehikel der Initiative ist ja genau da, um Sachen auf die politische Agenda zu bringen, als kleine Gruppe, die von etwas stark betroffen ist, um eben eine Änderung erzwingen, die im Parlament von sich selber nicht kommt. Oder? Und je schwieriger es man macht, desto mehr geht einfach die Funktion weg. Wenn man sich Sorgen macht um die Küste. Also ich meine, was haben gesagt, ein Abstimmungssonntag, 7,5 Millionen Franken. Ich habe zum Beispiel einen Sparpunkt rausgesucht, und zwar die Schweiz finanziert mit 74 Millionen Solarpanels in Ghana. Ich würde sagen, wir streichen das, und der Fabio Regazzi hat das Geld, damit kann er immer Vorstoss vorschlagen, das Geld ist wieder drin und wir können weiter abstimmen, weil die direkte Demokratie, die ist einfach etwas, was es nicht zu ersetzen gibt, und lieber, ja, tun wir uns aufregen halt manchmal, aber man kann ja Nein stimmen und den Gugusbach abschicken und hoffen, dass es nicht nochmal kommt, aber andererseits, Demokratie ist auch ja, die Möglichkeit, auf einen Entscheid zurückzukommen, wo man anders fällt. Ich denke nur an die Blackout-Initiative, die zur Abstimmung wird kommen. Wir sind froh, dass wir eben können Entscheid mehrmals an die Urne bringen und sie eben auch abändern, wenn man einsieht, ja, dass man falsch ist.
Genau, also das ist eigentlich genau das gleiche Thema, wie wir vorher besprochen haben. Das zeigt eigentlich wieder mal, jetzt ist in meinen Augen wieder mal falsche Prioritätensetzung. Also statt da irgendwelche Träumerprojekte in der dritten Welt finanzieren, will man bei der direkten Demokratie hier in der Schweiz Geld sparen. Ich halte gar nichts von dieser Idee. Und einfach noch so zur Veranschaulichung, bei der 10 Millionen Schweiz wären 40% von den Leuten, die abgestimmt haben, immer noch 1,3 Millionen Leute. Also da wird man einfach, ja, das ist nicht nichts. Das ist ein Anliegen, wo viele Leute betrifft, auch wenn nur 40% Ja gesagt haben.
Ja, und jetzt bringst du mich gerade schon auf den Punkt. Man muss ja überlegen, wenn man sich all die Budgets anschaut, pro Abstimmungssonntag, was da an Geld in die Wirtschaft fließt, oder? Es ist wirklich eine Wertschöpfung, die stattfindet, oder? In der Werbung. Ich meine, wenn man schon nur all die Plakatierungen, Kampagnenarbeit und denkt, die natürlich gezahlt werden muss, das ist eine Wertschöpfung, die man einfach nicht vergessen darf. Und lieber habe ich das Geld in der Wirtschaft als beim Staat. Da kann man sagen, es hat sich wenigstens ausgeglichen. Vielleicht so das noch als Gedanken, wenn die staatspolitischen Argumente noch nicht überzeugen. Ich schaue aber auf die Uhr. Das war es mit Bern einfach vom 6. August. Kasper Schwarzenbach, Gamilote. Und tönt wie immer nicht vergessen, ein Like da zu lassen. Tönt uns abonnieren oder auch einen kleinen Beitrag. Alles in den Shownotes. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch